Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Franziska Löblein. Unser Thema heute: Feminismus süß-sauer, Social Media. Wir lieben sie und hassen sie zugleich. Die sozialen Medien. Stundenlang schwebt der Finger über unseren Bildschirmen. Der mentalen Gesundheit schadet das. Ohne geht für die meisten jungen Menschen aber auch nicht. Wo bleibt sonst der allgegenwärtige Kontakt zu Freunden oder das neueste Update des Lieblingsinfokanals? Täglich konfrontieren uns die Medien mit großen Mengen an Informationen. Und das hat einen Effekt auf unser Unterbewusstsein. Wie frei sind wir noch in unserer Meinungsbildung? Der Konsum von Inhalten auf Social Media nimmt Einfluss auf die Weltanschauung der UserInnen. Eine Gefahr besteht, durch einen Algorithmus in Echokammern zu geraten und nur noch eine Meinung zu hören. Dort bietet sich Platz für Radikalisierung. Ein bewusster Umgang mit den sozialen Netzwerken ist gefragt. Diese Herausforderung stellen sich Lea Binder und Emilia Zeiser in ihrem Podcast-Hörstück Feminismus süß-sauer – Social Media.
Hi zusammen und herzlich willkommen zur achten und damit tatsächlich vorerst letzten Folge von unserem Podcast Feminismus süß-sauer. Hier sprechen wir darüber, wie sich Social Media auf unsere Wahrnehmung von Feminismus auswirkt, beziehungsweise wie sich die beiden Gebiete gegenseitig beeinflussen. Es freut mich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Wow, stimmt. Das ist dann wirklich wahrscheinlich die letzte Folge, die wir hier im Studio aufnehmen werden. Freust du dich eigentlich, dass wir bald fertig sind?
Tatsächlich muss ich sagen, ich finde es schon ein bisschen schade, dass wir dann nicht mehr zusammen hier im Studio sitzen, weil es mir echt ziemlich Spaß macht und ich das auch echt gerne irgendwie weiterführen wollen würde.
Ich auch. Vielleicht wird es ja auch passieren. Wer weiß, wie es mit uns weitergeht.
Ja, das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Aber jetzt reicht's erstmal mit dem Geplauder hier, denn ich bin wirklich gespannt auf die heutige Folge. Emi, magst du unseren HörerInnen denn kurz mal erzählen, um was es denn heute gehen wird?
Ja, sehr gerne. Heute wollen wir uns die Frage stellen, welchen Einfluss die Medien denn insgesamt auf uns und unsere Meinungsbildung haben. Wir konsumieren so viele Inhalte täglich und uns ist dabei wahrscheinlich meistens gar nicht so bewusst, was das eigentlich mit uns macht und welche Auswirkungen das auf unsere Weltsicht hat bzw. haben kann. Danach wollen wir uns dann tatsächlich endlich der Beantwortung unserer allgemeinen Fragestellung zuwenden. Das ist die, die wir immer am Anfang der Folge nennen.
Uiuiui, es wird spannend. Aber ich frage mich das selbst auch immer total oft, wie mich das persönlich verändert, dass ich so viele verschiedene Sachen auf den sozialen Medien konsumiere und wie ich vielleicht selbst auch Einfluss darauf nehmen kann, welche Inhalte mich denn konkret beeinflussen. Ich bin selbst bei der Frage nie zu einem wirklichen Schluss gekommen, deshalb haben wir heute Viktoria Kratl eingeladen, um uns in der Sache ein wenig weiterzuhelfen.
Hey Viktoria, wir freuen uns, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Ich freue mich auch total, dass ich dabei sein kann.
Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und uns und unseren HörerInnen erzählen, was du so machst und woran du auch gerade vielleicht arbeitest?
Ja, total gerne. Also ich bin Viktoria Kratl, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin hier am Tübinger Institut für Medienwissenschaft und ich forsche zum Thema Entnetzung. Das lässt sich leichter quasi übersetzen mit dem Begriff Medienverzicht, weil Entnetzung ist quasi der Fachbegriff, den wir da immer in Anschlag bringen. Auf Englisch heißt es dann Disconnection. Und in meiner Arbeit beschäftige ich mich also hauptsächlich damit, dass Menschen wirklich viele Medien benutzen. Darum geht es ja heute auch. Und dass es mittlerweile schon die ein oder andere Taktik gibt, davon wieder so ein bisschen loszukommen. Und hier geht es ja auch heute um Feminismus. Und in meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich dann nochmal im Schwerpunkt damit, ob Männer und Frauen, ob es da eben nochmal Unterschiede gibt. Natürlich mit der feministischen Perspektive können Frauen genauso gut entnetzen wie Männer.
Oh, okay, das ist ja sehr interessant. Also da würden wir vielleicht später gerne noch mehr dazu erfahren. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du dich in der Forschung mit Entnetzung, also dem Entzug von Medien, beschäftigst. Mal ganz kurz allgemein, also in welchen Formen findet denn überhaupt so eine Beeinflussung durch Social Media statt oder wie kann man das vielleicht als positiv oder negativ einstufen?
Also ich denke mal, jeder Kontakt mit Medien ist mit einer Beeinflussung verbunden. Das kennen wir auch schon, wenn wir hier rausgehen oder uns allein hier in dem Studio umgucken. Dann sehen wir hier Bilder, sei es Poster oder die Cover von Schallplatten sehe ich jetzt hier zum Beispiel. Und draußen an der Bushaltestelle hängt ein Plakat. Und genauso ist es eben auch in den sozialen Medien, dass es da immer Posts gibt sei es ein Bild oder sei es ein Satz, der gepostet ist, der was erreichen will. Also die Menschen posten das ja schon, weil sie sich denken, ich möchte hier irgendwas teilen. Und wir kennen das ja alle noch vom Kommunikationsquadrat oder andere würden sagen Vier-Ohren-Modell, ne? Dass da eben verschiedene Ebenen abgedeckt werden soll. Und die meisten Leute wollen ja auch gerne was mitteilen und damit was bewirken. Sei es auch nur auf Instagram zu zeigen, hey, guck mal, ich bin hier in einem super coolen Urlaub. Allein das ist ja schon so eine Art Beeinflussung, wenn ich dann davor sitze und denke, ach, ich wäre jetzt auch gerne irgendwo am Meer.
Ja, ja. Aber es bringt ja eben auch Probleme mit sich so. Also man kennt sie alle.
Also das ist auch in unserer Forschung ein großer Punkt. Wir sprechen dann immer von News Fatigue, Information Overload. Also das ist so, dass wenn es zu viel ist, das gibt es dann auch im Social Overload, also dass man das Gefühl hat, ich komme irgendwie gar nicht mehr mit dem Antworten hinterher. Aber wir kennen natürlich auch Berichte von Menschen, die beschreiben, mir geht es einfach richtig schlecht, wenn ich Social-Media-Webseiten benutze. Also bei Instagram ist es ganz klassisch mit dem Vergleichen oder auch auf TikTok und man hat das Gefühl, alle sind im Urlaub, nur ich irgendwie nicht. Ne? Obwohl das gar nicht mal wirklich stimmen muss. Ne? Also da gibt es dann eben viel diese Vergleiche und dann, das ist dann eher auf so einer individuellen Ebene angesetzt. Und strukturell, da gibt es ja jetzt auch viele Beiträge dazu. Wir sind jetzt, glaube ich, ein paar Tage, also vor ein paar Tagen hat Elon Musk ja Twitter wirklich gekauft. Mhm. Ne? Also wir haben jetzt eben gesprochen von, ich persönlich fühle mich schlecht, wenn ich auf Instagram bin. Aber jetzt geht es wirklich auch darum, welchen Einfluss haben diese Plattformen auf politischer Ebene. Ne? Mhm. Also wenn dann eben so ein Tech-Mogul Twitter kauft oder wir sind jetzt gerade dabei, die Revolution im Iran, viele Leute solidarisieren sich da vor allen Dingen natürlich mit den Frauen, ne? was eine Superpower ist, aber wir wissen ganz genau, das Regime da hat das Internet abgestellt. Ne? Also von daher denke ich, es ist ein super ambivalentes Ding. Man kann das Internet nicht verteufeln, aber man kann natürlich auch nicht sagen, dass es jetzt die beste Errungenschaft, die es jemals gab, weil sich die Menschen einfach darin spiegeln. Also wir leben ja nicht nur mit Medien, sondern in Medien. Das ist so ein ganz bekanntes Zitat in der Medienwissenschaft von Marc Döß. Also alles spiegelt sich so ein bisschen. Ne? Und dass wir auch als Menschen gute Eigenschaften haben und schlechte Eigenschaften, das ist da dann auch alles natürlich im Internet mit drin.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kennt ja auch jeder von uns. Wenn man durch Instagram scrollt und dann sich denkt, oh krass, alle haben so ein gutes Leben. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Risiko und ich glaube, da kann sich auch jeder mit identifizieren. Aber wenn es jetzt gerade schon so um Social Media geht, sollten wir vielleicht direkt mal noch kurz klären, was denn der Unterschied zwischen Social Media ist und den klassischen Medien, wie zum Beispiel dem Fernsehen oder einer Zeitung. Da kommen wir jetzt ins Medienwissenschaftliche.
Ja, also der große Unterschied ist natürlich, dass sich alles mittlerweile online abspielt. Also wir sprechen da dann oft von den digitalen Medien, in die dann eben die sozialen Medien eingebunden sind. Ne? Und der große Unterschied da ist eben, dass jeder Mensch produzieren kann. Also wir sprechen da eben von den ProsumentInnen, also die Leute produzieren und konsumieren. Ne? Oder ein anderer Fachbegriff, den ich dann an der Stelle auch nochmal als Medienwissenschaftlerin erwähnen kann, ist User-Generated Content. Und das ist ja auch so der Dreh- und Angelpunkt, dieses Emanzipatorische. Alle Leute können jetzt posten, aber auf der anderen Seite die Gefahr, alle Leute können jetzt posten. Mhm. Und das ist eben der Unterschied. Für Zeitung und Fernsehen wurden immer RedakteurInnen ausgebildet und das passiert natürlich heute auch noch, aber wir brauchen keine Ausbildung, um uns bei Instagram anzumelden oder bei Twitter uns anzumelden.
Was würdest du dann sagen, in welcher Art Medium besteht so ein höheres Potenzial der Meinungsbeeinflussung? Was sind da vielleicht auch so die Risiken?
Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es so plattformspezifisch ist. Was wir natürlich auch erkennen, ist, dass sich diese Bubbles bilden. Ne? Also dass sich in den Plattformen Communities bilden, in denen sich dann die Leute mit den immer gleichen Inhalten beschallen und dann auch tendenziell radikalisieren. Und ich denke, es wird eben immer dann gefährlich, wenn man anfängt, sich in so einer Echokammer zu bewegen und immer nur die gleiche Meinung gespielt bekommt. Ne? Also Auch ein ganz klassisches Beispiel in Richtung Feminismus ist ja die Gefahr der Incels, also der Involuntary Celibates. Das sind ja eben so Männergruppierungen, die auch von sich oft auch vorgeben, für Männerrechte einzustehen. Aber im Grunde genommen geht es da eben darum, dass sie sich einfordern, dass zum Beispiel Frauen für Sex verfügbar sein müssen und sie irgendwie nicht an die Frauen rankommen und dann wirklich Frauen aufs Stärkste in diesen Communities beschimpfen und sich dann bekräftigen in ihrer Meinung, was einfach wirklich schlimm ist. Also ich finde es auch immer wichtig, wenn man solche Beispiele anführt, das nicht nur stehen zu lassen und zu sagen, ja, es gibt Incels, sondern es gibt Incels, das ist jetzt ein Beispiel und da muss man dazu sagen, und ich werde jetzt dieses Wort verwenden, das ist beschissen. So, das können wir so nicht stehen lassen.
Ja, wir hatten da eine ganz tolle Folge auch schon in unserer dritten Folge, haben wir die Incels auch schon thematisiert.
Okay.
Ja, richtig interessantes Thema.
Umso besser, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen, dass das wirklich einfach so nicht geht. Und da ist dann einfach so ein Moment, wo man sagt, es wird immer gefährlich, wenn die sich so gegenseitig alle spiegeln und sagen, okay. Und
dass sich auch ein bisschen hochschaukelt,
oder? Dass sich hochschaukelt. Und ich glaube, selbst wenn da mal jemand für sich herausfindet, irgendwie ist das vielleicht blöd, was wir hier machen, oder auch vielleicht sogar merkt, das ist hier auch gefährlich, ne? Geht es für diese Person dann in erster Linie darum, da selber rauszukommen? Die hat ja dann keine Kraft mehr, diese ganzen Dynamiken, die da losgebrochen sind, zu unterbinden, ne? Und das ist eben immer das Problem, wenn niemand mehr, also wenn keine Meinungsvielfalt mehr besteht, ne?
Genau, und diese Meinungsvielfalt ist doch, es wird ja oft gesagt, dass es gerade durch diese klassischen Medien vielleicht auch ein bisschen aufrechterhalten wird, dass es eben so dieses Gatekeeping stattfindet durch die klassischen Medien, dass eben RedakteurInnen dann dort arbeiten, die versuchen, eine allgemeinere Perspektive zu bilden.
Ja, und ich denke auch, dass das steht ja auch zum Beispiel im Rundfunkstaatsvertrag drin, dass verschiedene Meinungen auch der Bildungsauftrag da auch mit drin ist, ne, und auch über alle Parteien zu gleichem Maße berichtet wird. Ich denke aber, dass es zum Beispiel auch gut ist, soziale Medien zu haben, damit wir auch Partikularinteressen äußern können, ne? Also gerade klassische Medien basieren ja eben auch auf Strukturen und aus Gremien und Organen, wo eben auch Gatekeeping passiert. Und in den sozialen Medien ist ja das Tolle, dass auch Minderheiten, die vielleicht auch oft gar keine Minderheiten sind, sich organisieren können und Gehör verschaffen. Und mittlerweile ist es ja auch nicht so, dass es so total getrennt ist und es klassische Medien gibt und irgendwo ganz woanders gibt es dann die digitalen Medien, sondern das verschwimmt ja auch zunehmend, ne? Also das, ich habe ja eben gerade vom Rundfunk erzählt, also wir kennen ja alle die Formate von Funk zum Beispiel, ne? Und die eben jetzt auch im Internet stattfinden oder die auch Social-Media-Kanäle betreiben, ne? Und da auch immer mehr natürlich sich an den Themen orientieren, die im Internet gerade im Trend liegen.
Wir hatten ja gerade schon die Meinungsbeeinflussung kurz angesprochen. Ich denke, wahrscheinlich sind auch nicht alle Personen gleichmäßig davon betroffen. Denn es kommt ja auch immer darauf an, wie viel man sich mit den sozialen Medien beschäftigt und welche Haltung man gegenüber auch den Medien hat. Lässt sich das irgendwie differenzieren, welche Personen mehr oder weniger beeinflusst werden und auch was für Probleme das dann darstellen kann?
Da kann ich jetzt auch nur so ein bisschen vom Hörensagen berichten. Also da gibt es wahrscheinlich auch MedienwissenschaftlerInnen, die euch da konkretere Antworten zu geben können. Aber das, worauf ich jetzt eben so gestoßen bin, ist, dass man natürlich auch schauen muss, dass Kinder vor gewissen Inhalten auch geschützt werden. Ne? Da geht es ganz, also wie auch in den klassischen Medien, vor allen Dingen auch um Inhalte, die mit Gewalt zu tun haben, ne? Oder auch die extrem sexualisierte Inhalte zum Beispiel. Aber ich denke nochmal so, gerade Gruppen, die nicht so einen starken Zugang haben zu Bildung, müssen mitgenommen werden. Stichwort auch Medienkompetenz, dass den Leuten natürlich auch klar wird, nur weil es jetzt im Internet ist, ist es nicht echt. Also es gibt so viele Mittel, Informationen echt aussehen zu lassen, sei es irgendwie durch so Grafikdesign-Elemente, also nur weil es hübsch aussieht oder weil es schön formuliert ist oder weil es jemand gepostet hat und es 200 Likes hat und 50 Retweets, ist es einfach noch nicht wahr, ne?
Ja.
Und den Leuten das mitzugeben. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass es in den Curricula von Schulen mit drin ist, ne? Also dass da auch eine Medienkompetenz mitgegeben wird. Aber wir stehen da natürlich noch am Anfang, ne? Das ist ja eine Reaktion auf einen Prozess, der jetzt erst auch losgetreten wurde. Also dass da jetzt erst die Politik eben durch die Bildungsministerien zum Beispiel drauf reagieren kann. Und dann läuft alles eben immer weiter, ne? Also das Internet ist dann viel, viel schneller als die Leute, die dann versuchen wollen, die Leute auch zu schützen. Und das ist dann immer so ein Abwägen. Wir können nämlich diese ganzen Prozesse nur mit wirklich starken Eingriffen aufhalten. Wollen wir das, ne?
Ja, es wird spannend, wie es weitergeht mit dem Internet auf jeden Fall. Ja, wir alle konsumieren ja auch sehr unterschiedliche Inhalte und das beeinflusst ja uns auch persönlich unterschiedlich. Aber wie kommt es denn überhaupt dazu, dass uns unterschiedliche Posts erreichen und wie kann das auch zum Problem werden, gerade Stichpunkt Algorithmus?
Ja, der Algorithmus, bei dem ich mit muss, ne? Also natürlich ist es so, dass Social-Media-Seiten auch nicht for free sind. Also wir bezahlen dafür in der Regel nichts, dass wir auf Instagram, TikTok und Co. unterwegs sind. Aber es heißt ja dann immer so schön, wenn du nichts bezahlen musst, bist du das Produkt. Und wir werden da natürlich mit Werbung bespielt. Das heißt, die Social-Media-Plattformen haben ein großes Interesse daran herauszufinden, was wir mögen und spielen uns das dann wieder rein. Über Werbung dann. Da geht es dann hauptsächlich eben um Werbung. Und wir wissen aber zum Beispiel von den USA-Wahlen und dem Cambridge Analytica-Skandal zum Beispiel, dass Werbung eben nicht nur heißen muss, welche Schuhe kaufe ich, sondern auch, welche Partei wähle ich. Ne? Und wir füttern den Algorithmus mit unserer täglichen Nutzung. Also die schauen sich an, was für Posts mag die Person. Ne? Und auch diese Formulierung, die schauen sich das an. Das schaut sich natürlich niemand an. Das sind Prozesse, die laufen über Machine Learning und die werten dann einfach automatisch aus, was die Person mag und geben das dann wieder aus.
Also ich finde den Gedanken ja immer ein bisschen gruselig, muss ich echt sagen. Will man gar nicht so arg tiefsinnig drüber nachdenken. Deswegen wollte ich mal fragen, können wir das auch irgendwie selbst bestimmen, was für Inhalte wir sehen?
Jein. Also, ich würde sagen, diese Algorithmen, die laufen nun mal mit. Das ist der Preis, den wir bezahlen, dass wir eben Teil von diesen Social-Media-Plattformen sind. Aber es gibt dann auch eine gewisse Transparenz. Zum Beispiel kannst du dir bei deinem Google-Konto anschauen, wie die dich analysiert haben. Also, kannst du dir richtig auf deinem Profil ausgeben lassen, was du magst. Und dann steht da, wie sie dein Geschlecht einschätzen, dein Alter. Manches hast du davon auch sogar schon irgendwo angegeben, dann wissen die das ganz genau. Und dann steht da, du magst Mode, du magst Reisen und dann auch so ein bisschen dein, ich habe das mal vor längerer Zeit angeguckt, daher kann ich das jetzt nicht so genau.
Ich glaube, das habe ich mir auch schon mal bei mir angeguckt und es war sehr gruselig, genau. Also die wussten eigentlich alles über mich.
Und bei mir stand da zum Beispiel mal, ich habe ein Interesse an Rennbooten und ich dachte mir, woher kommt das denn? Ne? Also mir wirklich alles angeguckt und das war auch, wie du beschrieben hast, so ein bisschen gruselig. Die kennen einen dann schon sehr genau. Dachte ich mir, woher kommt das denn mit den Rennbooten? Und das Witzige ist, ich habe einen Urlaub gebucht zu der Zeit und ich habe mal in der Stadt eben ein großer Fluss und ich habe überlegt, da irgendwie so eine Flussfahrt zu machen und hatte überlegt, gibt es da Speedboats? Und habe das dann gegoogelt, ne? Und das wurde mir da dann ausgegeben. Also ich habe echt lange gebraucht, weil ich dachte mir, ha, ja okay, 80% über mich richtig erkannt, aber an Rennbooten habe ich wirklich absolut gar kein Interesse. Ne?
Ja, aber das ist schon richtig gruselig.
Irgendwie auch, doch.
Da habe ich auch noch so ein Beispiel, wenn man sich mal vor Augen führt, dass es eigentlich die ganzen Smartphones und so auch immer zuhören, wenn man sich normal unterhält, weil wir hatten schon eine Weile her, da hatten wir Probleme mit unserem Staubsauger und wir haben sehr viel über Staubsauger diskutiert, weil es war ein großes Ding. Mhm. Und dann habe ich auf einmal überall Werbung bekommen. Auf allen Plattformen hatte ich Werbung von Staubsaugern und ich fand es wirklich ganz, ganz gruselig. Einfach, obwohl ich nie was gegoogelt habe oder so. Also ich hätte die haben einfach nur gehört.
Okay.
Ich hatte das gleiche mal, aber mit Maultaschen. Da habe ich ganz, ganz zufällig irgendwo gesagt, ich hätte richtig Bock auf Maultaschen. Und einen Tag später habe ich Werbung auf Instagram, wenn man da durch die Storys so durchgeht, habe ich Werbung auf Instagram für die Kechele-Maultaschen bekommen.
Mhm. Ah, interessant.
Perfekt.
Ich bin mir immer bei solchen Geschichten nicht ganz sicher, ob es dann echt nur ein böser Zufall ist oder ob die wirklich zuhören. Ich habe nämlich auch gerade zu meiner Zeit, als ich meinen Master gemacht habe, viel zum Thema Mensch-Maschinen-Interaktion geforscht. Und bei, ich darf jetzt das S-Wort nicht sagen, ich sage jetzt Alexa, weil ich habe mein Handy neben mir liegen und es ist ein iPhone. Die reagieren ja tatsächlich auf Wake Words. Das heißt, das Mikrofon muss an sein, sonst kriegen die ja nicht mit, wenn du sagst Alexa. So, und dann sagen die Unternehmen, sie speichern eben alles ab, was du danach sagst. Also du musst eigentlich schon das Wake-Word sagen, um die Aufnahme dann zu aktivieren. Natürlich ist das Mikrofon an, damit die mitbekommen, wann du Alexa sagst. Aber sie verwenden dann immer nur den Teil.
Aber das ist, stimmt, also das kann ich mir kaum vorstellen, weil bei mir ist nicht mal das an. Also ich habe die Funktion von... Ja. Alexa, in dem Fall nicht mal aktiviert. Das
ich kann
ist
da
ganz,
jetzt,
ganz gruselig.
Okay, ich kann da jetzt auch keine hundertprozentige Aussage zu geben. Ne? Das ist nur sowas, was ich jetzt noch im Hinterkopf habe dazu.
Ja, aber voll spannend auf jeden Fall.
Voll gruselig. Also es kommt nochmal auf den Grusel oben drauf, finde ich. Ja, also wenn wir schon darüber reden, wie viel Zeit wir auf Social Media verbringen. Ich verbringe sehr viel Zeit auf Social Media und erwische mich halt auch öfters dabei, wie ich so scroll und dann so eine Trance verfalle. Und immer weiter scrolle. Ist diese persönliche Anpassung der Inhalte auch der Grund dafür, wieso wir so gerne so viel Zeit auf den sozialen Medien verbringen? Oder wieso macht uns Social Media überhaupt so abhängig?
Also natürlich spielt das damit rein. Die wollen nicht auf ihrer Plattform halten, weil zum Beispiel bei TikTok nach einer gewissen Anzahl von Videos kommt einfach Werbung. So, und die Werbung ist ja mittlerweile genauso gestaltet wie ein Post. Also kann da eben auch mal was dabei sein, wo du dann sagst, hey, damit fühle ich mich unterhalten und dann kaufst du am Ende wirklich, was dir da angeboten wurde. Ist mir auch schon passiert, ne? Und es gibt ja, also das, was du beschrieben hast, dieses Scrollen und dann in so eine Trance verfallen, das nennt man auch als Doom-Scrolling. Also es gab auch mal ein Jugendwort, der Smombie, also es war so ein Kofferwort zwischen Smartphone und Zombie, ne? Also wo da kommt dieser Gruselfaktor so ein bisschen durch und das Ganze passiert, weil Social-Media-Inhalte so organisiert sind, dass du ins Unendliche scrollen kannst. Und das funktioniert dann so ein bisschen wie eine Slotmaschine in Las Vegas, also diese Spielautomaten. Du ziehst quasi immer am Hebel, weil dein Gehirn schaut, okay, ist der nächste Post denn was für mich? Und wenn du dann dich, dann ist da doch mal ein Video dabei, wo du sagst, ach, der Hund ist ja süß oder jemand reißt einen Witz und du lachst dich schlapp oder es gibt ja jetzt auch viele feministische Videos auch auf TikTok, das spuckt mir dann mein Algorithmus zum Beispiel aus, wo ich dann sage, ja, genau das und dann teile ich das an. Genau, und dann springt der Algorithmus natürlich auch an und sagt, okay, die Feminismus-Videos, die teilt sie, also gebe ich ihr mehr davon.
Mhm, also ein bisschen wie so ein Belohnungssystem eigentlich vom Prinzip her.
Mhm.
Ja, das ist echt auch spannend. Aber eben, wenn wir schon die ganze Zeit davon reden, von der persönlichen Meinungsbeeinflussung und was wir hier alles so ausgespuckt bekommen in unserem Algorithmus, kann ich denn persönlich überhaupt noch davon ausgehen, dass meine Meinung wirklich auch meine Meinung ist oder ist die schon auch ein bisschen konstruiert durch das, was der Algorithmus mir ausspuckt?
Ich denke, wenn wir jetzt diese Frage auch aufs große Ganze beziehen, können wir ohnehin darüber streiten, ist meine Meinung. Ne? Also wir sind immer beeinflusst von Außenfaktoren und von Social Media jetzt auf jeden Fall auch. Ne? Sonst würde das nicht so durch die Decke gehen und sonst würde da nicht so viel Geld dahinter stecken. Wir können dann aber natürlich immer versuchen, so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, wie bin ich überhaupt zu dieser Meinung gekommen? Oder warum ist mir jetzt zum Beispiel dieses Thema Feminismus super wichtig? Ich würde jetzt sagen, beim Feminismus halte ich meine eigene Meinung die eine kritische Meinung ist für sehr unkritisch, ne? Wo ich jetzt sage, das ist jetzt natürlich nicht gefährlich und das tut niemandem weh, weil es soll ja darum gehen, dass es Menschen, vor allen Dingen weiblichen Menschen oder Menschen, die sich auch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, besser geht, ne? Aber wenn wir merken, irgendwie mein Shoppingverhalten, das tut einfach anderen Menschen weh, weil das wird billig produziert im Ausland. Wie kommt es, dass ich das zum Beispiel für in Ordnung halte, ständig auf irgendwelchen billigen Klamottenseiten Klamotten eben zu bestellen? Dass wir dann schon mal sagen, okay, nur weil es mir jetzt ständig auf TikTok gezeigt wird, ist es vielleicht nicht in Ordnung, dass ich hier ständig diesen billigen Quatsch bestelle, ne?
Also muss man da auch ein bisschen kritisch reflektieren.
Ja, es ist natürlich schwierig. Es gibt den Begriff Responsibilization, der so anklagt, dass es nicht nur an einem selber liegt. Also wir können bis zu einem gewissen Punkt uns selber auch kontrollieren, ne? Und sagen, ich kaufe bestimmte Sachen nicht. Aber am Ende des Tages sind wir Menschen und leben in einem System, in dem wir uns Klamotten kaufen müssen, in dem wir Essen kaufen müssen und wo wir Weihnachten auch schön finden und auch gerne in den Urlaub fahren. Ne? Also auf alles verzichten, das geht nun mal nicht. Und deshalb müssen auch, also muss die Gesetzgebung zum Beispiel angepasst werden oder Unternehmen müssen einfach selber Regularien aufstellen. Das funktioniert dann auch über Gewerkschaften. Also was, ne? Also wirklich komplett alleine sich loszusagen und auch zu sagen, ich gucke mir jetzt an, wo ich beeinflusst werde und ich alleine werde es herausfinden. Das können wir versuchen, das ist auch richtig. Und eine Selbstreflexion vorzunehmen, ist, denke ich, immer ein guter Weg, ne? Aber wir müssen auch verstehen, dass wir nicht ganz alleine dafür verantwortlich sind. Und gerade zum Beispiel auch vor Wahlkämpfen, die Politik, eine demokratische Politik, auch demokratische Spielregeln braucht. Und wir eben nicht alleine die Welt verändern können.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Jeder sollte halt ein bisschen was machen. Mhm.
Du hast ja gerade schon, wir haben ja gerade schon drüber geredet, wie man sich denn so ein bisschen der Beeinflussung auch entziehen kann oder sich selber halt auch darüber Gedanken machen kann. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Social Media neutral zu konsumieren?
Ich denke mal, komplett neutral nicht. Ich bin vorhin ein bisschen also ich habe so einen kleinen Detour eingelegt bei dem Google-Thema. Wenn euch Posts zum Beispiel angezeigt werden, wo ihr sagt, das ist überhaupt nicht mein Ding, ich möchte es einfach nicht mehr sehen, dann könnt ihr zum Beispiel auch anklicken, dass euch das nicht gefällt. Ihr tut natürlich den Social-Media-Plattformen da auch mit einem Dienst, weil die passen den Algorithmus an und denken, hey, cool, die bleibt jetzt länger bei uns, weil die sagt uns ja sogar was sie nicht mag, ne? Und könnt da so ein bisschen drauf achten, dass euch bestimmte Inhalte dann da nicht angezeigt werden, aber wirklich neutral und objektiv Dinge zu konsumieren, das geht einfach nicht. Ne? Und auch wir sind natürlich selber in einer Bubble. Ne? Solange wir uns auch bewusst machen, wir sind in einer Bubble und auch sagen, meine Feminismus-Bubble, in der fühle ich mich zum Beispiel wohl, dann denke ich, es ist auch in Ordnung. Ich glaube auch nicht, dass man alles verteufeln muss. Ne? Zum Beispiel macht TikTok super viel Spaß. Also das ist auch so nach der Arbeit. Genau, mache ich das an und für mich ist es einfach Entertainment. Ne? Und ich sage immer zu den Leuten, hey, solange du dich wohl damit fühlst und es Entertainment ist, guck dir das an. Und wenn du dann da mal eine Stunde oder zwei dranhängst, dann ist es eben so. Muss ja nicht unbedingt jeden Tag sein. Und trotzdem kann ich ja auch die Machtstrukturen, die hinter TikTok stehen, verurteilen, weil ich alleine werde das nicht ändern können, dass es diese Plattform gibt. Also ich glaube, dass es immer auch so ein Aushandlungsprozess ist. Das hat natürlich auch jetzt so ein bisschen was Scheinheiliges zu sagen, ja, ich weiß ja, dass es schlecht ist, immerhin weiß ich es. Ne? Aber ich bin persönlich noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ich habe eine bessere Lösung außer kompletter Verzicht oder okay, ich stürze mich jetzt komplett in meine Nutzung rein und ignoriere einfach, was da läuft, sondern denke, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Dosis, die das Gift macht.
Ja, und ich glaube auch, es geht einfach darum, dass viele Menschen dieses Bewusstsein haben. Man muss ja nicht sagen, dass TikTok oder Social Media ist ja insgesamt nicht schlecht. Das will ich auch gar nicht so sagen. Also ich finde es ja selber auch super, auch wenn ich nicht wirklich TikTok benutze. Aber Genau, also ich glaube, es geht dann halt einfach darum, dass viele Leute eben dieses Bewusstsein haben, dass es vielleicht eine negative Beeinflussung auf einen haben kann. Und wenn man merkt, okay, gut, es beeinflusst mich gerade negativ, dass man auch sich ein bisschen da rauszieht und selbst sagt, okay, ich weiß jetzt, woher es kommt, dass ich mich jetzt schlecht fühle, vielleicht auch mit dem Körperbild oder weil ich denke, alle anderen sind viel, haben viel mehr Spaß im Leben als ich. So, dann, gerade wenn man weiß, okay, es ist vielleicht auch nur aufgesetzt, dann hilft es einem ja auch schon sehr. Also mir persönlich auf jeden Fall. Genau, wir können das Ganze jetzt ja auch mal ein bisschen auf unser Thema beziehen und zwar auf den Feminismus. Und zwar haben wir uns gefragt, inwiefern Social Media denn Einfluss auf unsere Wahrnehmung von Feminismus hat. Und was würdest du denn dazu sagen? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, ja, aber...
Das ist so unsere große Fragestellung, an die wir uns jetzt so ein bisschen ranwagen wollen.
Ich denke, es ist total ambivalent. Also auf der Palette ist... alles dabei von schwarz und weiß. Das Ding ist, wir haben ja jetzt auch schon über Incels gesprochen und da ist Social Media eine super große Gefahr. Ne? Oder mittlerweile haben sich auch Dynamiken verändert auf Social Media. Also wenn ich auf Facebook gehe und mir dann einfach nur die Kommentare anschaue von großen deutschen Wochenzeitungen, die über Frauenfußball berichten, da denke ich mir, in was für einem Land lebe ich ja eigentlich.
Ja, ne? Also, schockierend, wirklich schockierend.
Und trotzdem gibt es eben dieses Empowerment, weil wenn wir uns jetzt mal die Kommentare anschauen, was weiß ich, auf Instagram oder die Beiträge auf TikTok, haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen, zur Revolution im Iran, dann denke ich mir, ist das... Das ist doch wirklich mal empowernd, dass wir sagen, wir solidarisieren uns damit. Die Frage ist natürlich immer, hilft es den Menschen da wirklich? Und dann denke ich mir oft, ist jetzt auch natürlich auf mich bezogen, vielleicht tut es ja auch mal selber gut zu wissen, ich solidarisiere mich mit denen und ich finde es auch blöd. Ich kann jetzt vielleicht als einzelne Person nichts machen, aber ich weiß, wo ich stehe und ich weiß, dass ich unzufrieden bin. Und ja, einfach zu sagen, wir haben da auch vielleicht so ein gemeinschaftliches Gefühl zu sagen, ich fühle mich nicht nur mit Frauen und Mädchen hier in Deutschland verbunden, sondern auf der ganzen Welt bringt Feminismus zum Beispiel als Bewegung gesamtglobal weiter. Auch wenn ich jetzt persönlich mit meinem Instagram-Post oder einer bestimmten Flagge in meiner Bio niemandem helfen kann, ne? Aber dieses Solidarisieren finde ich total wichtig. Und es gibt natürlich auch auf Social Media Hilfsaktionen, die vor Ort natürlich eingreifen können und helfen können, die rechtliche Hilfe vermitteln oder wie viel jetzt passiert ist in der Hilfe für die Ukraine, ne? Was da für Sachspenden oder auch Geldspenden infolge von Aufrufen zustande gekommen sind, kann da natürlich Social Media total empowern. Das muss ja aber auch eben nicht nur für die großen Krisen gelten, sondern das kann ja auch die eigene Darstellung sein, dass man sagt, hey, ich poste jetzt eben doch mal das Foto, auf dem mein Bauch nicht super flach aussieht oder meine Beine super lang. Und ich bin damit zufrieden, weil das war ein schöner Moment und auf dem Foto gucken ich und meine Freundinnen einfach alle süß, ne?
Ja.
Und das dann hochladen. Daher denke ich, dass Social Media gerade in Richtung Feminismus total ambivalent ist. Gutes wie auch Schlechtes.
Und wie nehmen wir Feminismus oder wie nehmen wir heutzutage vielleicht auch Feminismus anders wahr wegen Social Media?
Also ich habe noch überlegt, wie ich das eben in meiner Antwort einbinden konnte, aber ich habe ja schon so einmal das Spektrum abgebildet. Ich habe oft den Eindruck, dass Feminismus auf Social Media, zumindest außerhalb von meiner Bubble, entweder belächelt oder verurteilt wird. Ne? Also vieles ist sehr postfeministisch, also die Leute schreiben, hey, in unserem Grundgesetz steht doch drin, Männer und Frauen sind gleichgestellt, niemand darf aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden. Das Problem ist, die Umsetzung davon, die lässt deutlich zu wünschen übrig, ne? Und auch auf allen Ebenen. Und gerade wenn es dann um so große Krisen geht, wie zum Beispiel jetzt der Iran, habe ich ja jetzt mehrfach angeführt, da sind sich immer alle sehr, sehr einig. Aber wenn es dann um Frauen in Deutschland geht, dann sagen immer alle, ja,
Wir sind doch alle längst
gleichberechtigt. Genau, wir sind alle längst gleichberechtigt. Hey, wir wissen doch mittlerweile, dass auch Frauen Hosen tragen dürfen und kurze Haare haben dürfen. Aber warum wollt ihr denn jetzt noch in der Sprache gleichberechtigt werden? Also irgendwann...
Irgendwo hört es auch auf.
Ja, genau. Irgendwo hört es auch mal auf. Und da bin ich dann immer sehr auch schockiert. Und jetzt spreche ich auch wieder aus einer persönlichen Ebene. Überlege oft, ob ich bei diesen Diskussionen auf Facebook und Co. mitmache und denke mir, es bringt einfach nichts. Also da kann ich niemandens Einstellung ja wirklich verändern. Und es gibt eben die Leute, die dagegen sind und sagen, ja, Gleichberechtigung ist erreicht. Spoiler Alert, nein, ist sie nicht. Ne? Und die Leute, die sagen, ja, ich finde es ja auch ganz gut, aber wir müssen uns einfach nochmal deutlich machen, dass Frauenfeindlichkeit und Sexismus ist ein strukturelles Problem. Das zieht sich durch alle Strukturen, durch Familien, durch die Gesellschaft, durch Universitäten, alles. Und wenn wir Gleichberechtigung auf allen Ebenen haben wollen, dann ist das ein Systemsturz, ne? Und das soll natürlich ein friedlicher Systemsturz werden, ne?
Ja.
Aber wir müssen uns dann eben von Strukturen lösen, die in denen wir leben. Und wir fühlen uns ja auch in diesen Strukturen wohl. Also es gibt ja zum Beispiel auch den Patriarch Bargain, also dass Frauen sagen, ich fühle mich ja ganz wohl in meiner Rolle als Mutter und Hausfrau. Ich mag ja Kinder und ich habe ja ein schönes Haus. Ne? Und dass sie für sich selber so ein bisschen aushandeln, wie sie auch mit ihrer Rolle in diesem sexistischen System Frieden schließen können. Oder ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ihr schon über laterale Gewalt gesprochen habt oder internalisierte Misogynie, also wenn Frauen gegen andere Frauen schießen.
Ja, darüber haben wir in unserer, auch in der Folge mit den Incels haben wir auch drüber geredet.
Okay, ist nämlich auch super wichtig, weil nur weil andere Frauen fertig machen, heißt es nicht, dass Frauen das gut finden. Also und dass es dann in Ordnung ist. Also es ist ja genau, das ist am Ende ein Produkt von diesen sexistischen Strukturen, ne? Und deshalb würde ich mir wünschen, dass dass wir diese Strukturen gar nicht hätten. Da fängt es ja an. So, und dass die Leute dafür ein größeres Bewusstsein haben, dass sich Sachen ändern müssen und dass wir auch erstmal Sachen ausprobieren müssen, ne? Oder einfach mal Gedanken aussprechen müssen und auch sagen können, dürfen und sollten, wo der Schuh drückt. Und oft ist das eben auf Social Media nicht möglich, weil die Leute die vorherrschende, herrschenden Strukturen einfach auch verteidigen. Und das werden wir mit Facebook-Kommentaren oder Kommentaren generell nicht lösen können. Und das finde ich immer traurig.
Aber helfen kann Social Media da ja immer.
Ja, definitiv. Ne? Einfach auch, wenn ich dann wieder zurück in meiner Bubble bin, das war jetzt natürlich auch furchtbar negativ, was ich alles gesagt habe. Ne? Wenn ich dann wieder in meiner Bubble bin, dann denke ich mir, okay, also es gibt auf jeden Fall schon mal viele junge Frauen, die es anfangen zu verstehen. Und hier und da sind dann natürlich auch Videos von Männern dabei, ne? Oder auch ein großer Zuwachs jetzt auch, was den Transaktivismus angeht, auch super wichtiges Thema, dass da einfach keine Grabenkämpfe geführt werden zwischen Frauen und Transmenschen beispielsweise. Wir haben schon genug andere Probleme, um die wir uns vielleicht mal als FeministInnen kümmern sollten. Das ist natürlich dann auch eine Plattform, um die Botschaft rauszubringen. Und es gibt ja auch viele Videos oder auch Inhalte, die in erster Linie einfach mal informieren sollen. Und ich wünsche mir dann schon, dass so die ein oder andere Person da mitgenommen wird, ne? Und auch das dann auch so versteht, also ich habe auch das Gefühl, manche Leute schreckt das Thema Feminismus total ab.
Klar, allein der Begriff ist super abschreckend für viele.
Und das muss ja gar nicht mal so im großen, weiten Internet sein. Ich kenne das zum Beispiel auch aus meiner Familie. Also, wo dann auch die eine oder andere Person sagt, ja, ich finde es ja irgendwie auch cool, dass du jetzt dass du promovierst, aber mit dem Feminismus bitte jetzt, also verstehe ich nicht, will ich nicht. Ne?
Ja.
Und dass es dann da auch mal darum geht zu sagen, ich will dich jetzt gar nicht umerziehen. Also eigentlich will ich schon, aber Schritt Nummer 1 ist, dass ich dich erstmal informiere dazu, ne? Und also ich habe jetzt das böse Wort Umerziehen auch verwendet und auch ein bisschen bekräftigt. Ich gehe da nochmal einen Schritt zurück. Es geht ja auch darum, sich zu treffen, ne? Oder auch mal zu gucken, warum ist dir das Thema jetzt zum Beispiel gar nicht wichtig oder warum verstehst du diesen Aspekt nicht oder warum findest du denn Gendern blöd, ne? Und ich finde es dann auch mal wichtig, ehrlich zu sein. Also wenn mir eine Person sagt, ich finde Gendern blöd, weil ich das anstrengend finde, für mich ist das neu. Das ist wenigstens ehrlich.
Ja, ne? Also. Aber das, ich denke, das würden die meisten Leute wahrscheinlich nicht mal zugeben. Die würden sagen, das ist doch unnötig, das will ich nicht.
Ja, genau.
Das und verschandelt unsere schöne deutsche Sprache, genau. Habe ich auch schon gehört.
Und da ist ja auch, dann kann man ja auch zum Beispiel sagen, hey, über Schönheit lässt sich streiten. Also vieles ist oder es ist halt einfacher und dann müssen wir uns fragen, aber muss Sprache denn überhaupt einfach sein? Also ich verstehe, dass es für die Kommunikation gut ist, wenn Sprache einfach ist, aber Sprache zum Beispiel unsere Realität auch abbildet, ne? Und da ist die deutsche Sprache einfach insuffizient. Wir können nicht oder in vielen Situationen fehlen uns einfach die geschlechtsneutralen Begriffe. Ne? Und da geht es ja gar nicht darum, dass ich am Ende sage, hey, ich will jetzt, dass die Person da rausgeht und sofort anfängt zu gendern, sondern wir haben uns jetzt einfach mal über dieses Thema unterhalten, ja, genau. Ohne dass wir uns danach blöd finden. So, und das ist ja oft schon nicht möglich.
Ja, deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, einfach so im Kleinen anzufangen, mit seinen Freunden und Familie darüber zu reden. Und ich glaube, ja, dann lässt sich vielleicht auch irgendwie einrichten, dass der Begriff nicht mehr so verteufelt wird, wie er das vielleicht auch noch in der letzten Generation sehr war. Ich glaube, unsere Generation hat da schon vielleicht auch einen ziemlich großen Einfluss auf das Ganze. Genau, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen zu Social Media. Also haben wir jetzt schon viel besprochen, was da für Gefahren und Risiken gibt und so weiter. Aber wie kann man denn vielleicht auch gerade im Bezug auf Feminismus sehen, welche Posts da wirklich der Wahrheit entsprechen? Weil es gibt natürlich auch viele Fake News auf den sozialen Medien, gerade auf Instagram, TikTok, kann ja jeder posten, der will und vielleicht auch schlechte Sachen über Feminismus verbreiten, wie halt dann dadurch auch die guten alten Vorurteile entstehen, dass Frauen die Macht übernehmen wollen oder sonst was alles, was über Feminismus nicht wirklich wahr ist. Aber ja, genau, wie kann man denn solche fehlleitenden Inhalte detektieren?
Also ich komme natürlich aus der Wissenschaft und ich muss einfach sagen, es gibt so viele tolle wissenschaftliche Forschungsbeiträge zum Thema Feminismus und die sind gar nicht so hoch, also die sind gar nicht oft so kompliziert formuliert. Natürlich gibt es das auch, ne? Also dass Forschungsbeiträge und Bücher, die geschrieben sind und Aufsätze, dass man da vielleicht auch erstmal so ein bisschen dahinter kommt, wenn man ein paar Studienabschlüsse eingesammelt hat. Ne? Aber ich würde sagen, alles, was so von der Wissenschaft auch getragen wird, also wo wir richtig Zitate finden, wo am Ende Fußnoten sind und auf Studien verweisen und wo Organisationen dann dahinter stehen, die dann offenlegen, wie sie finanziert werden. All das sind Dinge, an denen ihr erkennen könnt, dass es sich hier um richtige Forschung handelt. Ne? Und wenn da immer Verweise sind oder auch Inhalte referiert werden, auf AutorInnen oder andere AktivistInnen verwiesen wird, ne? Das ist immer ein ganz gutes Anzeichen herauszufinden, dass es eine Quelle ist, der ich vertrauen kann. Und mein Aufruf eben war so gemeint, traut euch mal wirklich feministische Forschung oder feministische Bücher zu lesen. Es muss ja nicht direkt Simone de Beauvoir sein. Das ist so ein dicker Klopper, über 1000 Seiten. Das andere Geschlecht ist ja so ein Standardwerk im Feminismus. Das wäre jetzt vielleicht nicht das Erste, was ich lesen würde, sollte, aber also ist auf vielen Leselisten mit drauf, auch zu Recht. Ne? Aber es gibt eben auch so Einstiegswerke und das kann dann auch mal irgendwie was Buntes sein mit Infoboxen. Ne? Es muss nicht immer so der harte Einstieg, es muss nicht direkt Google Scholar sein oder Web of Science, sondern dass man einfach mal schaut, was gibt es für Forschung. Und wenn wir dann herausfinden, dass es Forschung ist, die gegen ein gutes Buch, ich habe noch die ganze Zeit nachgedacht, was kann ich für ein Buch, ein leichteres mal empfehlen, Invisible Women, Unsichtbare Frauen, das ist zum Beispiel ein Buch, das darstellt, dass Frauen und Männer einfach in einer Welt leben, die unterschiedlich für sie ausgerichtet ist. Ne? Also, dass der Standard immer eben der Mann ist und für die gibt es mehr öffentliche Toiletten und die Medikamente für die sind besser erprobt und die Infrastruktur ist auf sie ausgerichtet. Und da werden einfach zahlreiche wissenschaftliche Studien zitiert. So, jetzt war ich mitten im Gedanken, jetzt muss ich wieder zurück. Ja,
ich habe die Frage gerade eben auch, wollte ich eben so sagen, dass viele Leute sich ja gerade nur durch Social Media informieren und jetzt gar nicht mal auf die Person bezogen, wie sie sich informieren können, wenn sie schon in dem Thema drin sind, sondern okay. Ich meinte, dass diese Vorurteile natürlich oft entstehen dadurch, dass man sich eben nur auf Social Media dann informiert und dann ist es natürlich schwer für jemanden, der sich null mit Feminismus auseinandergesetzt hat, zu sagen, so du liest jetzt mal dieses Buch mit der Studie, weil das natürlich eine viel höhere Barriere ist, so ein Buch zu lesen, als jetzt so durch Insta zu scrollen oder irgendwelche Inhalte zu sehen.
Meine Antwort ist dann trotzdem die gleiche, dass ich sage, auch Posts auf Social Media können auf Studien verweisen und können AktivistInnen verlinken, können AutorInnen und WissenschaftlerInnen verlinken und auf die verweisen. Also alles, was so Querverweise drin hat, und alles, was so Links hat, eben zu Organisationen, wie gesagt, die auch zeigen, wo ihr Geld herkommt zum Beispiel, das ist immer so ein Indikator dafür, dass es sich da um eine gute Qualität einfach handelt, ne? Genau.
Wir hätten noch eine letzte Frage für dich, und zwar eine, die uns sehr am Herzen liegt. Wir haben in unserer zweiten Folge uns mal die Frage gestellt, ob Feminismus, wie wir ihn heute kennen, vielleicht auch nur eine Trenderscheinung ist. Und wir konnten uns die Frage nicht so ganz beantworten. Deswegen wollten wir dich einfach mal fragen, was du dazu sagen würdest. Also ist Feminismus, wie man ihn heute auf den sozialen Medien kennt, vielleicht nur noch ein Trend?
Ich denke, wir haben so einen kleinen Standardfehler gemacht und haben von dem Feminismus gesprochen. Aber es gibt ja die Feminismen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Richtungen vom Feminismus. Und da gibt es auch welche, die dann wirklich mal im Trend liegen, wo dann auch H&M die T-Shirts verkauft, wo dann draufsteht, so I'm a feminist, ne? Wo man sich dann auch fragen kann, okay, wie feministisch ist das jetzt wirklich, wenn ich mir dieses T-Shirt kaufe und da eigentlich ganz viele Männer in Anzügen sich dran bereichern. So, aber wenn Feminismus, der Feminismus, ein Trend ist, dann ist das ein Trend, der ja ganz schön lange schon anhält. Und ich habe ja gerade schon Simone de Beauvoir erwähnt, die dann in den 40ern geschrieben hat, im Zuge des Feminismus wurde schon wirklich viel Tinte zu Blatt gebracht, ne? Also die schon in der Zeit gesagt hat, das ist ein Schuh, der wirklich schon sehr lange drückt, wo schon viel zu geschrieben wurde. Dann können wir, glaube ich, nicht mehr von einem Trend sprechen. Also hier geht es um eine Bewegung und hier geht es um Forderungen und um auch ganz grundsätzliche Forderungen. Also hier geht es ja nicht, also auch um die Sicherheit von Menschen, um die Lebensqualität von Menschen. Und ich denke, das als Trend abzutun, ist auf gar keinen Fall angemessen. Also wenn wir davon sprechen, dass etwas immer im Trend sein kann, dann ja, also um zu sagen, das ist gut, ne? Und um das in die Höhe zu halten und zu sagen, das ist wichtig, dann können wir das Wort vielleicht verwenden, aber wenn das Wort darauf abzielt, dass es dann irgendwann wieder verschwindet und ja, dann ist auch wieder gut, ne? Dann auf gar keinen Fall.
Ja, also du würdest sagen, immer so kleine Strömungen sind dann halt mal eher im Trend, aber so die gesamte Bewegung ist konstant.
Genau, es gibt ja auch eben die Wellen des Feminismus. Also der Feminismus in den 60ern war natürlich ein anderer als der heute.
Ja.
Und wir stellen uns heute eben auch anderen Problemen. Und deshalb haben ja auch dann ältere Generationen oft eben dieses Verständnis nicht, haben wir eben drüber schon gesprochen, wo es hieß, ja, aber jetzt haben wir wenigstens alle auf dem Schirm, dass Frauen oft in schlechter bezahlten Berufen arbeiten. Reicht aber eben noch nicht, das auf dem Schirm zu haben. Sondern ja, wir gehen auf alle Probleme, die uns auffallen. Und das ist ja auch was Schönes, ne? Also, dass wir uns anpassen können und dass wir die Möglichkeit haben, immer mehr Sachen anzuprangern und auch zu verändern. Ne? Also es ist schon unfassbar viel passiert. Das müssen wir auch einfach mal positiv bemerken. Aber noch nicht genug.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich ein super Appell. Vielen Dank.
Das war Viktoria Kratl, Doktorandin an der Uni Tübingen, mit der wir über ihre Einschätzung zum Einfluss von sozialen Medien auf unsere Meinungsbildung gesprochen haben.
Ich fand es wirklich ein super spannendes Gespräch und ich finde es auch so wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, weil ja echt jede und jeder davon irgendwie betroffen ist. Wir haben die Frage aller Fragen ja eben auch schon der Viktoria gestellt. Aber natürlich würde mich noch interessieren, was du jetzt schlussendlich dazu sagen würdest, Lea. Also, inwiefern Social Media unsere Wahrnehmung von Feminismus beeinflussen kann? Was würdest du dazu jetzt antworten?
Puh, also erstmal ganz schön große Frage, um das jetzt mal ganz kurz in Worte zu fassen. Aber wir haben ja jetzt schon über super viele verschiedene Aspekte geredet und ich würde sagen, Social Media hat einen enormen Einfluss auf uns und unsere Meinung insgesamt. Da bleiben Themen wie der Feminismus natürlich auch nicht unberührt. Und ich finde es wirklich schwer zu sagen, wie genau eine Beeinflussung stattfindet, weil es da einfach von Person zu Person so viele Unterschiede gibt. Und wie Viktoria vorhin ja auch schon gesagt hat, kann man nie genau sagen, wer da was beeinflusst und in welche Richtung da die verschiedenen Prozesse passieren. Wichtig finde ich einfach immer, dass man die Inhalte, die man sieht, nicht einfach so hinnimmt, sondern irgendwie sie kritisch hinterfragt und sich vielleicht auch von anderen Quellen noch zusätzliche Infos holt. Nicht nur auf TikTok scrollt und sich denkt, okay, das ist jetzt die Wahrheit, sondern eben sich auch noch von wirklich wissenschaftlichen Quellen Infos heranzieht.
Ja, und das meinte Viktoria auch vorhin, ja.
Genau, also sehe ich genauso wie sie. Und auch gerade was diesen Trendfaktor angeht, den wir in der zweiten Folge schon mal angesprochen hatten und worüber wir vorhin auch schon mal geredet haben, finde ich es immer wichtig, dass man da ein bisschen vorsichtig damit ist. Feminismus nur als so ein aktuell trendiges Label zu verwenden, ohne dahinter die Werte zu sehen oder auch zu suchen. Also einfach grundsätzlich alles ein bisschen kritisch hinterfragen, was man sieht. Und ich glaube, das sollte man sowieso in jedem Lebensbereich machen, weil es einfach sehr viele Türen öffnet. Emi, was meinst du denn? Wie siehst du das Ganze?
Also ich kann dir zu allem, was du gesagt hast, erstmal nur zustimmen. Ich finde, die Medien und vor allem Social Media ist so unglaublich tief in unserem Alltag verwurzelt, dass es wirklich schwer ist zu sagen, was hier was beeinflusst, was hier wen beeinflusst und wie die Wechselwirkungen da schlussendlich wirklich sind. Ich denke, unsere Meinung ist einfach immer ein Zusammenspiel aus den Themen, die wir in den Medien mitbekommen und unseren Erfahrungswerten und Einflüssen von Familien und Freunden. Und das überschneidet sich, wie wir wissen, immer recht stark. Auch Stichwort Filterbubbles, über die wir jetzt auch schon einige Male geredet haben. In Bezug auf den Feminismus würde ich eben auch sagen, dass man da sehr vorsichtig sein muss, wie man glaubt und folgt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wirklich die meisten in der Bewegung auch positive Ziele und Ansichten oder ja, viele in der Bewegung positive Ziele und Ansichten und teilen die dann auch auf Social Media. Von diesen Menschen darf man sich, wie ich finde, auch mal beeinflussen lassen. Klar ist es wichtig, dass man sich immer eine eigene Meinung bildet, aber sich dabei von anderen, klugen Menschen, die recherchiert haben und auch Studien dafür gelesen haben, helfen zu lassen, kann meiner Meinung nach nichts schaden.
Ja, man sollte halt immer gucken, auf welches Wissen man da zugreift und was dann wirklich auch der Wahrheit entspricht.
Genau.
Genau, ich habe da noch einen spannenden Fall gefunden in meiner Recherche, den auch die Viktoria erwähnt hat und den, glaube ich, auch alle MedienwissenschaftlerInnen kennen werden. Und zwar gab es ja bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 einen Riesenskandal mit Cambridge Analytica. Das hat auch beim Brexit noch was damit zu tun. Aber genau, bei diesem Skandal bei der Präsidentschaftswahl wurden WählerInnen anhand von dem Ocean-Modell durchleuchtet und dann in dem Fall beeinflusst. Die Faktoren, die dabei eine Rolle gespielt haben, nennen sich auch die Big Five in der Psychologie und sind Charaktereigenschaften wie Aufgeschlossenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Empathie und Neurotizismus, also emotionale Labilität. Und WählerInnen wurden nach diesen Faktoren bewertet und haben dann einfach verschiedene Anzeigen zugespielt bekommen, die das Wahlergebnis verzerrt haben. Man kann also sagen, dass gerade persönliche Faktoren eine Riesenrolle bei der Meinungsbeeinflussung spielen und der Fall war schon sehr krass, also es ist ein Riesenskandal gewesen.
Ja, auch ein sehr beliebter Fall bei den Medienwissenschaftlern übrigens. Wir könnten, glaube ich, noch viele, viele Stunden länger über alle möglichen Medientheorien reden, die wir so im Laufe unseres Studiums mitbekommen haben. Aber das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit gehen jetzt. Wenn euch das aber interessiert, gehen wir vielleicht in der Zukunft noch weiter drauf ein. Wir würden nämlich sehr gerne weiterhin miteinander über Feminismus reden. Mit heute haben wir aber ja erstmal größtenteils unsere große, übergeordnete Fragestellung beantwortet. Und jetzt schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Wenn ihr aber noch mehr von uns hören wollt, dann schreibt uns doch und motiviert uns unter unserer Mail, wie immer feminismus.süßsauer@gmail.com, wie immer mit UE und 3S.
Es hat mich auch wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, das ganze Projekt hier zu machen. Und wir danken jeder und jedem, die oder der sich die Zeit genommen hat, uns zuzuhören. Dankeschön. Es
Vielen
war
Dank.
Wahrscheinlich nicht die ganze Zeit super spannend, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und das war's vorerst von unserer Seite. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an der Folge und habt was dazugelernt. Bis dann und ich würde sagen, danke fürs Zuhören.
Danke euch allen.
Tschüss. Ciao.
Emilia Zeiser und Lea Binder über die verantwortungsvolle Nutzung und Ziele der sozialen Netzwerke. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Die Macht der sozialen Medien sehen wir auch in der Musik. Ein Song, der 1985 erschienen ist, erreicht nach über 30 Jahren wieder rekordverdächtige Zahlen in den Charts. Dank der Sci-Fi-Serie Stranger Things und vor allem durch die sozialen Plattformen Instagram, Twitter und TikTok schafft es der Song in 2022 zurück an die Spitze. Es geht um die Frustration über die Stellung als Frau in Beziehungen. Ihr hört Running Up That Hill von Kate Bush. Thank you. Kate Bush mit Running Up That Hill hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Social Media hat einen erheblichen Einfluss auf unser tägliches Leben. Von der Art und Weise, wie wir uns präsentieren, bis hin zu, wie wir Informationen konsumieren. Die Plattformen haben unser Verhalten in vielerlei Hinsicht geformt. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung. An den Reglern saß Valentin Sturm, Redaktion Ulrich Hegele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Franziska Löblein. Tschüss und bis bald.